ARD.
Wenn man irgendwie ein Bild von einer Krippe sieht oder so, da ist immer dieser Stern dabei. Das ist schon faszinierend oder ist ein ganz integraler Teil dieser Geschichte. Ich weiß, dass ich als Kind immer mir versucht habe vorzustellen, wie folgt man einem Stern. Zum Beispiel, wenn man im Auto sitzt und den Mond sieht, also, der fährt ja mit. Oder wie würde ich dem hinterherlaufen?
Ich habe als Kind immer nach Lichtmomenten gesucht. Und irgendwann sagte meine Oma mal zu mir, Junge, wenn es dir später mal gut geht, dann gib was davon ab. Weil andere Menschen brauchen das genauso, wie du das gebraucht hast. Und wenn du viel davon hast, von Licht, dann teil das mit anderen, damit es anderen auch wieder gut geht.
Shining Stars. Warum Sterne uns so faszinieren. Von Uwe Birnstein.
Dieses Geräusch gibt es bei mir nur zu Weihnachten. Und zwar schon seit Kindertagen. Da wurde die Weihnachtskiste aus dem Keller geholt. Obenauf lag ein länglicher blauer Karton. Da wurde geöffnet und es fielen ziemlich viele gelbe Zacken heraus. Lustig zu einem Turm gestapelt. Vorsichtig zupfte ich sie auseinander. Einige hatten einen dreieckigen, andere einen viereckigen Fuß, jeweils mit kleinen Löchern. Die galt es übereinander zu legen und mit kleinen, nervigen Heftklammern zu verbinden. Das durfte nicht irgendwie, sondern nur nach einer streng vorgegebenen Ordnung geschehen. Nur dann wurde am Ende ein wundervoller, mehrzackiger Herrnhuter Stern daraus. Oben, durch die Öffnung, wurde eine Glühbirne mit Stromkabel gesteckt, dann wurde er ins Fenster gehängt. Wie kann das sein? Ein Papierstern weckt weltweit weihnachtliche Gefühle. Auch bei mir ist das heute noch so. Noch immer bastle ich ihn zusammen, erinnere ich mich an früher und freue mich, wenn er hängt. Die kindliche Faszination über den Herrnhuter Stern lässt mich auch im Erwachsenenalter nicht los. Warum ist das so? Bei einer Ausstellung erhoffe ich mir Antworten. Schloss Rochsburg liegt in der sächsischen Provinz zwischen Leipzig und Chemnitz. Ein Märchenschloss. Das Schlossmuseum zeigt eine Ausstellung über die Herrnhuter Sterne. Grund für einen Ausflug. Schlossleiter Andreas Quermann begrüßt mich und führt mich hinein.
Ja, nachdem wir die sechs historischen Räume in unserem Museum besichtigt haben, gehen wir jetzt den großen Wendelstein hoch, der aus den 1470er Jahren stammt, ins zweite Obergeschoss, wo jetzt unsere vorweihnachtliche, adventliche Sonderausstellung mit den Herrnhuter Sternen gezeigt wird. Jetzt öffne ich mal die Tür zu unserem Ausstellungsraum.
Wow, ein Herrnhuter Sterneland liegt vor mir. Sterne in vielen Farben und in allen Größen, von mannsgroß bis Miniatur. Vitrinen, in denen die Herstellung der Sternzacken erklärt wird, gar nicht so leicht, viel Geduld und Können ist nötig. Ich lerne, dass die Sterne seit mehr als 100 Jahren in der Lausitz hergestellt werden. Die Idee dazu entstand in der frommen christlichen Herrnhuter Brüdergemeine. Heute werden dort jedes Jahr 700.000 Sterne gefertigt und in alle Welt verschickt. Inzwischen nicht nur aus Papier, sondern auch aus Kunststoff. Warum ist dieser Stern nur so beliebt? Museumsleiter Andreas Quermann.
Der Herrnhuter Stern ist beliebt, weil er leuchtet, weit leuchtet, in angenehmen Farben. Die meisten Sterne sind warm weiß oder gelb oder rot oder weiß-rot gemischt. Und er gibt eine heimelnde Atmosphäre ab. Dort, wo er hängt, fühlt man sich hier in Sachsen auch zu Hause. Und dann kommt natürlich die Form dazu. Es ist ein ganz spezieller Stern, der so in dieser Form mit den dreieckigen und viereckigen Spitzen in einer bestimmten Zusammensetzung nur in Herrnhut hergestellt wird und eben ganz speziell dadurch eine Ausformung hat.
Den Herrnhuter Stern, den ich als Kind Jahr für Jahr zusammenbastelte, hatte meine Großmutter uns geschickt. Sie lebte in der DDR. Als sächsische Spezialität war der Stern ein beliebtes Exportprodukt. Ein froher Botschafter auch für den Westen. Eine Art Ost-West-Mission. Der Herrnhuter Stern sollte und soll im Weihnachtstrubel an den Kern der Weihnachtsbotschaft erinnern.
Naja, man muss natürlich zugeben, dass die Weihnachtszeit heute ein bisschen Richtung Konsum sich entwickelt hat. Aber wir dürfen nicht die Ursprünge vergessen. Es geht zurück auf die Bibel, auf die frohe Botschaft und auf die Suche der drei Magier oder Sterndeuter aus dem Osten, wie es in der Bibel heißt, die auf der Suche waren nach dem Heiland und einen Stern gesehen haben, dem sie folgten, damals vor 2000 Jahren, und erst in Jerusalem ankamen und dort fragten, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Das gab einen Aufruhr und Empörung bei dem damaligen König dort. Und die Magier haben sich dann weiter auf den Weg begeben. Dem Stern sind sie gefolgt, der sich bewegte am Himmel, was Sterne ja eigentlich nicht tun. Und er blieb dann stehen in Bethlehem über einem Haus. Und da wussten die drei Magier, die heiligen drei Könige aus dem Morgenland, wie man manchmal auch sagt, da wussten die, hier ist der Heiland geboren, und haben ihn besucht und die Maria besucht und ihre Geschenke dargebracht. Also Myrrhe, Weihrauch und rotes Gold, wie es in der Bibel heißt.
Magier aus dem Morgenland? Ist das eine Legende, zu schön, um wahr zu sein? Oder war das wirklich so, wie es in der Bibel steht, am Anfang des Matthäusevangeliums? In Deutschlands größter Kirche suche ich Antworten. Im Kölner Dom sollen sich die sterblichen Überreste der damaligen Sternsucher aus dem Morgenland befinden, die heute als heilige drei Könige verehrt werden. Die Gebeine von Kaspar, Melchior und Balthasar sind aufgebahrt in einem goldenen Schrein. Von tausenden Touristen wird er täglich bewundert. Manfred Becker-Huberti ist einer der besten Kenner der heiligen drei Könige. Mit ihm stehe ich neben dem imposanten, güldenen Schrein, so nah, wie ihm nur wenige kommen dürfen. Was ist Legende und was Wahrheit?
In einem Evangelium ist die Rede von den Weisen, die aus dem Osten kamen. Nichts Genaueres dazu, gar nichts. Keine Anzahl, keine Namen, nichts. Wir vermuten heute in der Forschung, dass in dem damaligen persischen Ekbatana die alte Tradition, die auf Daniel zurückgeht, zu Hause war, dass es einen Stern geben wird, der einen neuen Gottkönig ankündigt. Und auf dieses Zeichen hin müssen sich diese Weisen, die Priester waren und Sterndeuter, in Bewegung gesetzt haben, wenn es stimmt, dass sie in Bethlehem waren. Beweise dafür gibt es nicht.
Gott benutzt Sterne, um den Menschen etwas zu zeigen? Er macht aus Sternen himmlische Wegweiser? Das klingt einfach, doch bis es zu dieser Vorstellung kam, hat es Jahrhunderte gedauert. Religionswissenschaftler haben herausgefunden, in Urzeiten haben die Menschen die Sterne, wie auch die Sonne und den Mond, als Götter verehrt. In frühen biblischen Zeiten gab es diese Vorstellung auch noch. Die jüdische Religion, die im Nahen Osten um das Jahr 1000 vor Christus entstand, kämpfte gegen diesen Glauben. Sie geht davon aus, dass es nur einen Schöpfergott gibt, der auch die Sterne erschaffen hat. Der jüdische Glaube entzauberte in gewisser Weise den Himmel. Ein Gott hatte das Sagen, und der konnte die Sterne so lenken, wie er wollte. Die Christen übernahmen den Glauben an den einen Gott. Das Neue, dieser eine Gott kam selbst als Kind zur Welt. Und um die Geburt seines Sohnes Jesus aller Welt zu zeigen, benutzt Gott einen Stern. Den Stern von Bethlehem. Er führte die Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem zur Krippe.
Das sind die drei Könige. Und sie repräsentieren dann die damals bekannten Kontinente, also die gesamte Welt. Und die Deutung ist halt eben, die drei Könige versinnbildlichen schon diese Allzuständigkeiten dieser Person, die da geboren wird, die königliche Funktion und ein König, der von Königen besucht wird, die sich ihm unterwerfen, ist ein deutliches Zeichen. Im Alten Testament wird Gott bezeichnet als König der Könige. Und genau das wird hier gezeigt und demonstriert.
Vieles spricht dafür, die drei Weisen oder die heiligen drei Könige hat es nicht wirklich gegeben. Wessen Knochen im Kölner Dom in dem goldenen Schrein liegen, an dem ich mit Manfred Becker-Huberti stehe, das kann nicht genau gesagt werden. Dennoch, die Geschichte der heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar ist wahr. Denn die christliche Botschaft wurde tatsächlich zur Weltreligion. Wenn es schon die Weisen aus dem Morgenland nicht gab, wie ist es dann mit dem Stern, von dem die Bibel berichtet? Eine Sternenkundige unserer Zeit bitte ich um Auskunft. Jana Steuer ist Astrophysikerin. In ihrem Podcast teilt die junge Gelehrte ihr Wissen über Sterne mit tausenden Menschen. Auch in der Münchner Volkssternwarte hält sie Vorträge. Dort treffe ich sie. Spielt der Stern von Bethlehem in ihrem Leben eine Rolle?
Ich weiß, dass ich als Kind immer mir versucht habe vorzustellen, wie folgt man einem Stern. Weil zum Beispiel, wenn man im Auto sitzt und den Mond sieht, also der fährt ja mit. Oder wie würde ich dem hinterherlaufen? Also das hat mich fasziniert, weil da so viele Fragen für mich aufgetaucht sind. Und weil ich mir das versucht habe vorzustellen, wie man Nacht für Nacht einem Stern hinterherläuft.
Ihre kindliche Faszination für die Suche nach dem Weihnachtsstern ist Jana Steuer geblieben. Als eine von wenigen Frauen studierte sie Astrophysik. Ihren Vater wunderte das nicht. Der wusste als Pilot, wie man den Sternen folgt. Gebannt hörte sie zu, wenn er ihr den Sternenhimmel erklärte. Viele andere jedoch sind irritiert. Eine junge Frau, die sich mit einem so schwierigen Thema befasst. Jana Steuer kennt die Fragen.
Wie kannst du dich den ganzen Tag mit Astronomie, mit dem Weltall beschäftigen, diese Leere, dieses Nichts, wo wir immer merken, wie unwichtig wir sind, wie klein wir sind. Und für mich ist das gar nicht so. Ich sehe da ganz viel Hoffnung drin. Ich finde da ganz viel eben so diese kleinen Lichtfunzeln, wenn ich dran denke, wenn ich in den Nachthimmel schaue und ich sehe die Sterne und ich weiß, die sind so weit weg von uns, so unglaublich weit und trotzdem kann ich sie sehen. Das gibt mir Hoffnung, das gibt mir ein Gefühl der Ruhe und der Zufriedenheit, weil ich weiß, so dieses Licht bahnt sich da seinen Weg durch die Dunkelheit, völlig unbeeindruckt von langer Zeit und langen Strecken. Und das ist eigentlich was Schönes. Also ich kann da ganz viel Kraft draus schöpfen. Das finde ich einen ermutigenden Gedanken fürs Leben allgemein. Man muss nur hinschauen und dann findet man es normalerweise auch.
Genau hingeschaut hat Astrophysikerin Jana Steuer auch beim Stern von Bethlehem. Der ist nicht nur ein schönes literarisches Beiwerk der Weihnachtsgeschichte. Tatsächlich geschah zur Zeit von Jesu Geburt etwas Außergewöhnliches am Himmel.
Komet war zu der Zeit keiner sichtbar, aber dieser Stern, der wurde ja auch in anderen Schriften erwähnt. Nicht nur in christlichen Schriften, sondern eben auch in unabhängigen oder auch teilweise säkulären Aufzeichnungen. Es war wahrscheinlich zu der Zeit die Konjunktion von Jupiter und Saturn. Das heißt, dass diese beiden Planeten sich sehr, sehr nahe gekommen sind am Himmel. Und die leuchten ja sehr hell für uns, weil sie von der Sonne angestrahlt werden. Und dass das wahrscheinlich das war, was die Menschen gesehen haben. Ich glaube, das ist 7 v. Chr. gab es eben die. Und das passt sehr gut zusammen mit der Erzählung, wo das gestanden haben muss, in welcher Himmelsrichtung. Und der Saturn und der Jupiter, gerade der Jupiter, glaube ich, hat ja auch große Bedeutung in ganz vielen Kulturen, so als Königsstern. Und dann die Geburt von Christus würde da natürlich schön reinpassen in die Geschichte.
Wie die Sterne am Himmel entstanden sind, warum sie leuchten, das kann Jana Steuer gut erklären. Mit Religion hat das wenig zu tun. Astrophysik ist eigentlich eine sehr rationale Wissenschaft. Astrophysik entzaubert den Himmel vollends. Andererseits verzaubern die Erkenntnisse der Astrophysik auch die Menschen. Denn zu Ende gedacht bedeutet die Entstehung des Weltalls und der Sterne, uns Menschen gäbe es ohne die Milliarden Jahre währende Entstehung des Alls und der Sterne gar nicht. Es klingt poetisch, ist aber wissenschaftlich belegt. Wir bestehen aus Sternenstaub.
Aus dem, was übrig bleibt, wenn der Stern explodiert ist, die schweren Elemente, die er in seiner Lebzeit erbrütet hat, sagt man, daraus bestehen wir. Der Kohlenstoff in unserem Körper ist in einem Stern erbrütet worden. Das Eisen in unserem Blut kommt von einem Stern. Der Sauerstoff, den wir atmen noch, der in unseren Lungen ist, ist in einem Stern hergestellt worden. Und Sternenstaub eben, weil dieser Stern muss dann explodieren, also muss sein Leben muss ein Ende finden sozusagen. Und dann bleiben diese großen Wolken übrig. Und die treiben dann durchs All und formen sich irgendwann zu einem neuen Stern, einem Planetensystem und dann irgendwann eben auch zu uns. Und deswegen sind wir und die Bausteine unseres Körpers sind Sternenstaub. Also es ist schon ziemlich akkurat ausgedrückt eigentlich, auch wenn es sehr romantisch klingt. Genau. Ja.
Ich habe als Kind immer nach Lichtmomenten gesucht. Ich habe viele Träume gehabt, wie ich mich später mal sehen möchte. Also waren es für mich wichtige Momente, die mich immer sehr, sehr positiv gehalten haben und immer daran zu glauben, dass es weitergeht und dass es besser geht. Und irgendwann sagte meine Oma mal zu mir, Junge, wenn es dir später mal gut geht, dann gib was davon ab, weil andere Menschen brauchen das genauso, wie du das gebraucht hast. Und wenn du viel davon hast, von Licht, dann teil das mit anderen, damit es anderen auch wieder gut geht. Und das verbinde ich eigentlich so mit meinem Leben, etwas mit Menschen und für Menschen zu tun. Und das ist so die Devise, die halte ich auch zum Beispiel in meinen Konzerten so wichtig.
Starlights Live nennt der Musiker und Organist Nico Wiedet seine Konzerte, in denen er das Licht weitergeben möchte. Das gelingt ihm mit großem Erfolg. Mit seinem Sternenprogramm füllt der Thüringer die kleinen und großen Kirchen Ostdeutschlands. Seine Starlights bringen hunderte Menschen in die Gotteshäuser, viel mehr als sonntags Gottesdienste besuchen. Was da passiert? Um dem Erfolg auf den Grund zu gehen, mache ich mich auf nach Leipzig. Nachmittags klopfe ich an eine Kirchentür.
Hi. Wir sind heute in der Peterskirche in Leipzig. Und zwar ist das eine der Kulturkirchen in Leipzig. Und die Besonderheit hier ist, die hat eine Riesenorgel, aber da ist nichts drin. Und auf der Orgel, auf der ich heute spiele, ist eine klitzekleine Orgel. Und die zeige ich dir jetzt mal. Der Vorverkauf lief bombastisch. Also viele Menschen machen sich heute auf den Weg, um hierher zu kommen. Wo ich immer denke, krass, wie geht das, ja? Und somit erreichst du halt eine Vielschichtigkeit an Menschen und auch an Generationen. Das kannst du, also ich möchte eigentlich nichts anderes machen. Das ist für mich Lebenserfüllung und Kindheitstraumerfüllung, kann man sagen. Ja, das habe ich mir immer gewünscht, sowas mal machen zu dürfen.
Am Abend besuche ich die Show von Nico Wieditz und staune. Die Peterskirche sieht aus wie ein Kino. Vor dem Altarraum eine riesige Leinwand. Die Säulen der Kirche sind in violettes Licht getaucht, an der Decke wandern Lichtpunkte und erzeugen Sternenhimmelfeeling, passend zum Showtitel Starlights Live. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Etwas schüchtern taucht im grellblauen Hemd Nico Wiedits vor der Leinwand auf. Er begrüßt das Publikum, setzt sich an die Orgel. Plötzlich erscheint sein Gesicht auf der großen Leinwand. Wie das geht? An seinem Orgeltisch sind zwei Kameras montiert. Er sitzt mit dem Rücken zum Publikum, spricht in die eine Kamera und ist so übergroß zu sehen. Die zweite Kamera ist auf seine Hände gerichtet. Zwischendurch schaltet er um, dann sind seine Hände zu sehen, wie sie die beiden Manuale traktieren und Register ziehen. Scheinwerfer verwandeln die Musik in pulsierende Partyfarben. Verstärkersäulen beschallen von vorne und von der Seite die 700 Menschen. Der satte Sound sorgt für ein professionelles Konzerterlebnis. Nico Wieditz präsentiert sein Können. Der Autodidakt webt Lieder unterschiedlicher Genres zusammen. Mal mischt er Bach mit ABBA, dann dröhnt ein feste Burg durchs Kirchenschiff. David Bowies China Girl geht in Skandal im Sperrbezirk über. Das Publikum hält es nicht auf den Plätzen, lauthals grölt es mit. Ihr seid in der Kirche, ihr dürft euch gehen lassen. Diesen Wunsch von Nico Wieditz nimmt das Publikum gerne auf. Souverän führt er durch Rocksongs, Klassik, Schlager und Volksmusik. Am Ende stehen die 700 Menschen. Überall sind glückliche, befreite Gesichter zu sehen. Sie tanzen und singen mit, denn God is a DJ. Bei We Will Rock You und dem Zillertaler Hochzeitstanz bebt das Gebälk. Ein schlageriges Finale bringt alle aus dem Häuschen. Auf wundersame Weise verwandeln sich die kultigen Schlager in Glaubensbekenntnisse, in denen Gott nicht genannt wird, aber gegenwärtig ist. Er gehört zu mir. Und das Marmor, Stein und Eisen brechen, die Liebe Gottes aber nicht, das steht doch so ähnlich schon in der Bibel. Drei Zugaben spielt Nico Wieditz. Dann erst gehen die 700 Gäste nach Hause. Mit vielen Liedern auf den Lippen und im Herzen treten sie vom künstlichen Kirchensternenhimmel und das echte Leipziger Firmament. Was ist das für ein Mann, der mit Musik und Sternen so viele Emotionen wecken kann und dem das gelingt, wovon Kirchenverantwortliche oft träumen, dass Menschen in der Kirche tanzen, lachen, laut singen und außer Rand und Band sind? Ich besuche Nico Wieditz in seinem Studio.
Dunkelheit und Licht spielen in meinem Leben zum Beispiel eine ganz große Rolle. Und Licht hat immer sowas Ewiges für mich. Und Dunkelheit ist ein Verbündeter und Licht kommt nach der Dunkelheit. Aber die Dunkelheit ist halt nie das Ende, so wie es auch in einem meiner Songs beschrieben ist, Shining Stars. Und das ist das Thema meines Lebens, was ich auch immer mit den Menschen gerne mal teile, auch in den Konzerten.
Nico Wieditz setzt sich ans Keyboard und spielt seinen neuen Song Shining Stars.
So let's embrace the darkness as we are. We are unashamed and full of grace forever. Can't you see in us will rise a shining star? In the shadows, it's not the end.
Ja, es hat halt sehr, sehr viel Tiefe und es berührt mich auch jedes Mal. Ich singe den Song auch sehr gerne, weil es mich wirklich tief im Herzen berührt. Da ist der Song auch entstanden. Ich singe in dem Song zum Beispiel auch, lasst uns die Dunkelheit doch einfach umarmen. Lasst uns die Dunkelheit als eine Art Verbündeten sehen. Ja? Am Ende werden wir doch sowieso wieder Licht. Aber die Dunkelheit kann ein Teil von uns sein. Und für mich hat das Licht halt kein Ende und die Dunkelheit ist ein Übergang. Und das erzählt davon, dass wir am Ende sowieso wieder alles leuchtende Sterne werden. Egal, ob wir durch das dunkelste Tal laufen, am Ende ist immer Licht. In meinem Leben ist halt Musik der Lichtblick, der mich immer gerettet hat, die Heilung, die seelische Heilung.
Irgendwie bin auch ich jetzt ein Sternfolger. Der Stern von Bethlehem hat auch mich auf den Weg gebracht in dieser Adventszeit. Nach Köln bin ich gefahren, zu den Gebeinen der heiligen drei Könige, die vor rund 2000 Jahren aus dem Morgenland nach Bethlehem reisten, ohne Kompass, geleitet von einem Stern. Im sächsischen Schloss Rochsburg erfuhr ich vieles über die Faszination des Herrnhuter Sterns. In Leipzig tanzte ich unter einem Kirchensternenhimmel zur Orgel und in der Münchner Volkssternwarte erklärte mir eine Astrophysikerin, dass ich aus Sternenstaub gemacht bin. Diese physikalische Tatsache beinhaltet auch eine spirituelle Botschaft. Dann steht vielleicht der Stern, der den Weg zu Gott weist, gar nicht nur am Himmel. Dann trägt ihn jeder Mensch in sich, auch ich, dann sollte ich dem folgen, was mir mein Inneres sagt. Folge dem, was dein Herz dir rät, heißt es in der Bibel. Nach den Erfahrungen meiner Sternenreise würde ich den Satz umschreiben. Folge dem Weg, den dein innerer Stern dir weist. Seit ich diese Gedanken in mir trage, ist mir mein Herrnhuter Stern noch wichtiger geworden. In diesem Jahr werde ich es vermutlich nicht so bedauern wie in Kindertagen, dass ich ihn wieder auseinanderbastle und verstaue. Denn der Stern, um den es geht, der ist ja eigentlich woanders. Der scheint auch nicht nur zu Weihnachten. Der leuchtet das ganze Jahr.